Wenn ihr die erste Folie anschmeißt, dann seht ihr mein Thema für heute. Der, der Schlange den Kopf zertritt. Wenn das nicht verheißungsvoll klingt. Wir wollen in der Adventszeit uns Zeit nehmen auf die Ankunft des Königs, die wir zu Weihnachten feiern, vorzubereiten. Und in diesem Jahr haben wir die Möglichkeit, mit einem kleinen Heft, was wir aus Hamburg mitnutzen dürfen sozusagen, aus Texten des Alten Testaments uns anzuschauen, welche Verheißungen Gott schon im Alten Testament genannt hat und gesagt hat, warum er Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat. Wozu das alles? Wer ist dieser Jesus, der verheißene Messias, der verheißene König? Und dieses Heft ist eine Möglichkeit, dass es euch erinnert, an jedem Tag wie in einen Adventskalender aufzuschlagen, einen Bibeltext zu lesen und auch einen kleinen Impuls dazu. Und diese Hefte, die möchte ich euch einladen, die liegen im Ausgang, da könnt ihr euch die nachher gerne mitnehmen, auch weitergeben. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Zeit, um sich ganz bewusst in der Adventszeit auf Weihnachten auszurichten. Ganz neu zu hinterfragen, was bedeutet eigentlich Weihnachten? Warum ist das so besonders, dass wir Weihnachten wirklich feiern, dass Jesus geboren wird? Ich habe erst gestern wieder in der Presse gelesen, sollte man nicht eigentlich religiöse Feiertage abschaffen? Was wäre es, wenn wir kein Weihnachten mehr haben? Wäre das nicht krass? Das würde, glaube ich, in dieser Gesellschaft doch auffallen, dass diese Feiertage wegfallen. Und wenn dadurch, dass die Leute halt einfach frei und Urlaub haben. Und ich lade uns ein, im ganz besonderen Maße vielleicht auch mit Hilfe von diesen Texten ganz neu zu entdecken. Warum ist Weihnachten so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Jesus wirklich auf diese Welt gekommen ist? Und deshalb heißt dieses Heft Warten auf den König. Und wie gesagt, es geht am 1. Dezember los und zwar mit dem Text, mit dem wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen möchten. Es geht nämlich ganz am Anfang der Bibel los. Bevor Jesus geboren wurde, war die Zeit im Volk Israel über Jahrhunderte und auch Jahrtausende geprägt, dass sie gewartet haben, dass Gott Rettung und Erlösung endgültig schenken wird. Und ihr Lieben, wenn wir jetzt 4 Wochen warten auf Weihnachten, bis Weihnachten ist, dann ist das nichts im Vergleich zu der Zeit, wie lange das Volk Israel gewartet hat. Und wir wissen schon, wir dürfen an Weihnachten feiern, dass dieser verheißene Messias, der Retter, der Friedefürst und König gekommen ist. Und diese Texte im Alten Testament, die haben diese Hoffnung über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg in diesem Volk Israel wachgehalten und Hoffnung und Erwartungen geschürt. Und mein Wunsch ist auch, dass wir genauso aus diesen alten Texten, die auf diesen Messias hinweisen, ganz hoffnungsvoll, auch ganz neu anfangen, Erwartungen an unseren Retter und Messias und Hoffnung zu hängen, zu knüpfen und uns bei ihm festzumachen, festzuhalten. Was erwartest du von diesem Jesus, dem Kind, was dann zu Weihnachten in der Krippe liegt? Matthias Vogt, der Pastor aus der Barmbek Südgemeinde, hat wie gesagt dieses Heft entworfen und an dieser Stelle einen kurzen Dank an ihn. Die ersten 2 Kapitel in der Bibel beginnen damit, wie Gott beschreibt, das ist nicht die Bibel, wie Gott beschreibt, wie er die Welt erschafft. Wir lesen davon, Gott erschafft die Erde, das ganze Universum und er erschafft den Menschen. Und wir lesen davon, er macht es sehr gut. Und im Paradies, im Garten Eden, wie es am Anfang ist, wo auch die Menschen hineingesetzt werden, gibt es 2 Bäume. Den Baum des Lebens, wer davon isst, wird ewig leben. Und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und Gott sagt, vertraut mir. Er stellt die Menschen in diesen Garten und sagt, vertraut mir. Und vertraut mir auch, dass es nicht gut ist, von diesem einen Baum, den Baum der Erkenntnis zu essen. Vertraut mir. Und die meisten von uns wissen, es ist Schicksal. Wir lesen im 3. Buch Nach den zwei guten Schöpfungskapiteln lesen wir: Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, von den Früchten des Baumes der Erkenntnis, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Die Schlange, die Ketzerin oder die Kreatur, die in der Bibel oft gebraucht wird als ein Tier, was den Satan repräsentiert und wie der Satan, der Widersacher, der Teufel sich den Menschen zeigt. Auch in der Offenbarung, also ganz zum Schluss, wenn Jesus einmal wiederkommt, lesen wir wieder von dieser Schlange, die gepackt wird, die auch als Drachen der Urzeit beschrieben wird, aber halt Teufel und Satan genannt wird. Und sie wird erst gebunden und später endgültig besiegt und in den Feuersee geworfen. Zukunftsmusik, Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt. Aber diese Schlange ist jetzt schon da. Die ist da, ganz am Anfang da, und sie schafft es, Misstrauen gegenüber Gott zu wecken. Möchte Gott den Menschen vielleicht klein halten? Diese Schlange weckt eine Lüge und starke Zweifel, die uns bis heute noch prägen, die noch heute zerstörerisch in unserem Kopf, in unserer Gedankenwelt, in unserer Gesellschaft wirkt. Ist Gott wirklich ein guter Gott? Und kann er gut sein, wenn er doch so viel Leid in der Welt passieren lässt? Und vor allem eine ganz entscheidende Frage: Meint Gott es wirklich gut mit mir? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Und diese Lüge, dass wir daran Zweifel bekommen können, dass Gott es eben nicht gut meinen könnte, dass er nicht gut ist, die vergiftet uns damals wie heute. Sie hält uns ab, Gott wirklich mit unserem ganzen Leben nachzufolgen. Ihm wirklich in allen Dingen unser Vertrauen auszusprechen. In allen Dingen. Und die Folge ist oft, wir nehmen selber Dinge in die Hand, aus unserer eigenen Kraft, mit unserem eigenen Willen, mit unserem eigenen Kopf, anstelle Gott als Retter und Herr in unserem Leben die Vollmacht zu erteilen, dass er sich wirklich kümmert, dass er es wirklich gut mit mir meint und das Beste für mich im Sinn hat. Das, wozu der Mensch bestimmt ist, das lesen wir zum Beispiel in einem sehr bekannten Text für die Juden, in deren sozusagen Glaubensbekenntnis, was sie auch sprechen, in dem Schema Israel, wie man auch im Fachjargon sagt. Wir lesen davon im 5. Buch Mose, im Deuteronomium, Kapitel 6. Und da heißt es: Höre Israel, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das ist ein Auszug und bringt auf den Punkt, wofür Gott uns als Menschen auch geschaffen hat. Darum dreht es sich. Das hat Gott im Sinne, wenn er dann uns auch sagt, durch Jesus später in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Die Anbetung und Anerkennung Gottes ist das, was zählt. Alles andere, darum kümmert sich Gott. Darum kümmert sich Gott. Unsere Bestimmung ist, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Diese ausschließliche Anbetung Gottes als Quelle der Kraft, als der anbetungswürdig ist, als derjenige, der es gut meint, der Versorgung gibt, der Bedeutung gibt, Identität, Zufriedenheit, das Objekt der Liebe und Ehrerbietung. Auf ihn sollen wir doch hören, ihm sollen wir doch vertrauen. Und doch, diese Schlange säte dort Misstrauen in die Güte Gottes. Und das Resultat ist Unglaube, Zweifel, die auch uns nicht fremd sind. Die Schlange versprach Gottesähnlichkeit, nicht nur Ähnlichkeit, wie wir geschaffen sind als Menschen, in das Ebenbild Gottes, sondern so zu sein wie Gott. Also sich im Prinzip auf dieselbe Ebene, wenn nicht drüber, über Gott zu erheben. Und ein Resultat ist menschlicher Stolz. Und die Schlange hat es geschafft, den Menschen davon zu überzeugen, dass es besser wäre, nicht auf Gottes Ratschlag zu hören. Also ist Sünde im Prinzip eine Unabhängigkeitserklärung von uns Menschen, indem wir sagen, ich will selber für mich bestimmen. Ich kann selber, ich weiß selber, was gut und richtig und auch nicht gut für mich ist. Das ist sozusagen der Sündenfall, den wir lesen. Die Zielverfehlung dessen, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er alles gut machen wird und dass er es gut meint mit uns. Und die Konsequenzen sind auch da. Und trotzdem gibt es schon den ersten Vers, in dem es heute Morgen auch geht, Hoffnung. Direkt im dritten Kapitel, wo dieser Sündenfall passiert, wo danach die ganze Geschichte von beeinflusst wird, ist ganz am Anfang sofort Hoffnung wieder mit dabei. Und Gott verflucht die Schlange. Das ist eine von zwei Stellen, wo Gott wirklich als Urheber von Fluch in der Bibel genannt wird, explizit. Und die Folge für die Schlange ist, dass sie Staub fressen muss. Und eine weitere Folge ist, und das lesen wir in Genesis, also im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo Gott zur Schlange spricht, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten, Schlange, und du wirst ihn, dem Samen der Frau, in die Ferse stechen. Das ist das erste Mal, wo wir in der Bibel das Evangelium, die gute Nachricht Gottes, ganz explizit nochmal mit diesem Errettungscharakter lesen. Das ist in der Theologie, das wird genannt das Proto-Evangelium, das allererste Evangelium in der Bibel. Und das ist wirklich ganz besonders, weil wenn man sich im Hebräischen diesen Text anschaut, werden hier krasse Begriffe verwendet. Diese Feindschaft zwischen der Schlange und dem Menschen wird als Todfeindschaft beschrieben. Das Überwältigen, dieses Kopfzertreten ist ein Überwältigen, ein Überwinden, ein endgültig Besiegen. Diese Feindschaft mündet in einen verbissenen Kampf, in welchem die tödlich verwundete Schlange dem Menschen auch einen tödlichen Biss zufügt. Und diese erste Verheißung, nämlich, dass Jesus als Messias und Erlöser kommen wird und dieser Schlange ein für alle Mal den Kopf zertreten wird, dass sie besiegt ist, ist zugleich eine Voraussage, dass er am Kreuz sterben wird. Dass er stirbt bei seiner Erlösungstat, um uns zu erlösen. Manche gehen sogar so weit, dass man sagen kann, hier ist der Same der Frau, deutet schon auf die Jungfraugeburt hin. Und diese Aussage gibt von Anfang an den Menschen Hoffnung. Eva hatte schon bei der Geburt ihres Sohnes Kains die Hoffnung, dass er derjenige sein könnte, der Erlösung bringen sollte. Und wir wissen, bei Eva war es noch nicht so weit. Es hat noch ein bisschen länger gedauert, bis diese Verheißung, dieses Evangelium wortwörtlich passiert ist und wirklich in Vollkommenheit passiert ist durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das war nicht nur eine Generation, das waren Jahrhunderte bis über 1000 Jahre, bis Jesus dann gekommen ist. Und in dieser Zeit hat Gott immer wieder gesprochen, und das sind die Texte, die wir jetzt hier auch in dieser Adventszeit zusammen lesen können, wer dieser Messias ist und dass sich das Warten und die Hoffnung lohnt. Und als Jesus dann gekommen ist, waren die Leute schon so verzweifelt, weil die Lage für die Juden einfach so schlecht aussah. Die Römer waren da, sie waren unterdrückt, das Volk Israel war zerrüttet, zerstreut. Und als Jesus kam, war diese große Hoffnung da über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, aufgrund dieser Zusagen, aufgrund der Texte, die Gott als Verheißung gegeben hat. Er wird erlösen, er wird Rettung bringen. Und dann kommt Jesus wirklich. Und im Judentum wissen wir aus den Texten der damaligen Zeit, genau dieses Bild von der Schlange war vor ihren Augen. Es ist eine Heilung vom Fersenbiss der Schlange vorhanden am Ende der Tage, in den Tagen des Messias, lesen wir in sehr, sehr alten Schriften im Judentum. Und heute im Advent stehen wir da und sind sogar schon 2000 Jahre, nachdem Jesus gekommen ist, nachdem dieser Schlange der Kopf zertreten wurde. Auch wenn das Gift immer noch wirksam ist in dieser Welt, diese Schlange ist bereits besiegt. Und wir können gerade im Advent neu Hoffnung ergreifen, weil wir eine lebendige Hoffnung haben, Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das Garant dafür, der uns sagt, trotz aller Lügen, denen wir oftmals mehr Glauben schenken wollen, Gott meint es gut mit dir. Er hat alles gegeben, er hat Rettung für dich geschenkt. Er ist gut und er möchte Gutes für dich. Und diesen Lügen können wir mit Hoffnung ganz neu entgegentreten. Diese Hoffnung, diese Verheißung können wir ergreifen und für unser Leben in Anspruch nehmen. Woran können wir Gottes Gnade erkennen? Die unausweichlichen Folgen, und das lesen wir hier in diesem Kapitel, und ich lade euch wirklich sehr ein, dieses Kapitel 3 in der Bibel nochmal auch zu Hause nochmal zu lesen. Die Folgen von dieser Zielverfolgung, von der Trennung, dafür, dass wir uns gegen das entschieden haben, wo Gott gesagt hat, das ist gut, ist im Prinzip ein geistlicher Tod. Wir haben in diesem Moment unsere Unschuld verloren. Die Gerechtigkeit, die wir besessen haben, die erlangen wir erst wieder durch Jesus Christus. Und durch das, was dort passiert ist, ja, ist diese Beziehung und auch diese Zuneigung Gottes erstmal zerbrochen. Und doch in diesem Kapitel lesen wir, dass Gott ein richtig gnädiger und barmherziger Gott ist, der es nicht dabei stehen lässt, sondern der sich uns Menschen sofort immer wieder zuwendet. Wir lesen davon, dass Adam und Eva erkennen, dass sie nackt sind, dass sie sich schämen, dass sie sich bedecken, bekleiden, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, ein Gefühl von Erniedrigung, Scham, Beschmutzung vielleicht. Sie verstecken sich. Was macht Gott? Gott macht ihnen Kleider. Gott gibt ihnen Kleider. Er begegnet ihnen in ihrer Scham. Und er gibt dort sogar, er tut etwas, was danach, bis Jesus gekommen ist, immer wieder getan wird. Er tötet Tiere, vergießt das Blut von Tieren und stellvertretend mit diesem Blut, das lesen wir durch dieses ganze Opferwesen im Alten Testament, wird die Schuld der Menschen zugedeckt. Gott bedeckt den Menschen. Das ist eine gnädige Zuwendung Gottes, bis er einmal durch Jesus Christus die vollständige Beziehung wiederherstellt und auch diesen Scham und diese ganzen Gefühle, dieses schlechte Gewissen beseitigt. Die Menschen verstecken sie sich aus Angst vor dem Zorn Gottes, aus Schuldgefühlen. Und wir lesen davon, dass Gott in den Garten kommt, um Gemeinschaft zu haben. Und er weiß, was passiert ist und dass die Menschen sich verstecken. Und er ruft den Menschen, er sucht den Menschen. Und das lesen wir danach durch die ganzen Bibel hinweg. Gott sucht den Menschen. Er steht mit offenen Armen da und sagt, kommt her zu mir. Ich bin gnädig und barmherzig. Ich möchte Beziehung mit euch. Ich möchte Gutes für dich. Kommt zu mir. Nimm meine Gnade an. Es gibt Hoffnung auf Wiederherstellung. Der Weg zu Gott ist nicht ganz versperrt. Das ist das Alte Testament, was wir lesen. Und der stellvertretende Tod Christi für uns persönlich, der stellt diese Beziehung wieder her. Der spricht uns gerecht. Sie sterben eines geistlichen Todes, weil sie vor Gott nicht bestehen können. Aber der Mensch darf leben. Nicht mehr im Garten Eden, nicht mehr in der direkten Gegenwart Gottes. Aber das ist auch ein Akt der Gnade von Gott. Weil in diesem Zustand der Gottesferne, wenn sie da jetzt noch zum Baum des Lebens gehen würden und ewiges Leben aufgrund deren Früchte empfangen könnten, müsste der Mensch immer in dieser Abwesenheit Gottes verharren. Und dadurch
dass das eben nicht ist. Es ist auch Gnade von Gott, dass es möglich ist, neues Leben zu bekommen. Einmal geistliches neues Leben, aber auch nach dem irdischen Tod haben wir die Verheißung und Hoffnung auf ein neues Leben, sogar in einem Körper. Und das alles, dieser Nachkomme der Frau, der diesen Sieg erringt, ist Jesus Christus. Und wir lesen im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter dieses Gesetz getan, als Mensch. Jesus beginnt und kommt auf diese Welt und das Reich Gottes bricht an. Als Jesus gerade getauft ist und sein Wirken auf der Welt beginnt, wird er in die Wüste geführt und 40 Tage lang versucht. Und der Satan versucht ihm an allen möglichen Lügen, wo auch Adam schon dran, sage ich mal, gefallen ist, zu versuchen. Mit den schönsten Verlockungen, mit den tollsten Macht- und Stolzmöglichkeiten, wie Jesus sich selber verherrlichen könnte, versucht der Satan Jesus. Und Jesus in diesem Fall wird oft auch beschrieben als der zweite Adam, als der zweite Mensch, der ganz gezielt diesen Versuchungen der Schlange irgendwie ausgesetzt wird. Und Jesus widersteht. Er widersteht den Lügen. Er widersteht den Lügen, dass Gott es nicht gut meinen könnte, dass Gott nicht das Beste für die Menschen im Sinn hat, dass er die Menschen klein halten möchte. Wenn Jesus diesen Versuchungen nicht standgegeben hätte, hätten wir heute keine Hoffnung. Aber Jesus hat gesiegt, konnte das überwinden, konnte diese Lügen für uns entlarven. Der Römerbrief resümiert im Kapitel 5, Vers 18. Wie nun durch die Übertretung des einen Adam die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Und auch da resümiert Paulus am Ende des Briefes, nur noch kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Und wenn man sich diesen Text anschaut, ist das ein Anklang, eine Hommage an den Vers im dritten Kapitel zu Beginn der Bibel, wo Jesus über die Schlange triumphiert und den Kopf zerschmettert. Und das ist das immer wieder, was wir uns vor Augen halten dürfen. Das ist das Evangelium, was von Anfang an Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Zuwenden an seine geliebten Menschen verdeutlicht. Das ist das, was uns Errettung bringt. Das erste Evangelium von Anfang an wurde von Jesus erfüllt. Und ich möchte uns im Advent einladen, zusammen in Gottes Wort zu lesen, ihn kennenzulernen und unserem König Raum zu geben. Erwartungen und Hoffnung auf unseren Jesus richten, neu für uns ergreifen. Jesus mehr und mehr begegnen, Zeit mit ihm verbringen, uns neu von ihm Lügen aus unserem Kopf entfernen zu lassen. Lasst uns bewusst diesen Lügen entgegentreten, dass es Gott nicht gut mit dir meinen könnte. Lasst uns den Zweifeln den Kampf ansagen in diesem Advent. Jesus ist gekommen als Licht dieser Welt, der auch in diese dunkle Jahreszeit, und das merkt man auch an Menschen irgendwie, gekommen ist, um Licht zu sein. Und der uns sogar berufen hat und bevollmächtigt, befähigt, selber als Licht in dieser Welt unterwegs zu sein. Das bedeutet ganz neu unser Vertrauen immer wieder auf Gott zu setzen, neu Vertrauen zu wagen. Dass seine Verheißungen wahr sind, dass er über diese Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg treu ist, dass seine Zusagen eingetroffen sind und wir seine Verheißung jetzt auch noch in Anspruch nehmen dürfen. Sein Reich ist angebrochen unter uns. Und die Beziehung mit Gott beginnt mit einer einfachen Entscheidung, wo Gott fragt, willst du auf mich hören? Willst du mein Kind sein? Und diese Entscheidung ist der Anfang. Ein Anfang, wenn wir uns dafür entscheiden, die Berufung, die Gott für uns ausgesprochen hat als seine Kinder, ihn anzubeten und ihn zu verherrlichen. Unser ganzes Leben auf ihn hin auszurichten, für ihn zu leben. Und zu dieser Entscheidung gehört ein Eingeständnis. Ich bin schuldig. Ich bin ein Sünder. Dazu gehört Erkenntnis. Ich brauche Erlösung. Ich brauche einen Retter. Und dazu gehört das Bekenntnis: Ja, ich glaube an Jesus Christus, den verheißenen Messias, der alles gegeben hat, der die Botschaft und die Verheißung und alles erfüllt hat, dass Gott es gut mit mir meint und ich das für mich ergreifen kann. Und wenn du diese Entscheidung zu dieser Beziehung mit Gott bereits getroffen hast, möchte ich dich heute neu herausfordern. Wo bist du mit deinem Kopf, mit deinem Willen, mit deiner Kraft in deinem Leben unterwegs? Wo ist es dran, Gott neu zu vertrauen, ihm vielleicht ganz neu einen Bereich deines Lebens hinzugeben, sich auch Gott als meinen Herrn unterzuordnen? Im Vertrauen, im Glauben, im Wissen, im Suchen, dass er es gut meint und dass er sich wirklich um mich kümmert. Gott fordert uns heraus in der Bergpredigt: Trachtet zuerst nach meinem Reich, nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Es gibt so viele Punkte, an denen wir kämpfen, wo wir versuchen, ein guter Mann zu sein, eine gute Frau, unseren Mann, unsere Frau zu stehen, für meine Familie zu sorgen, das Beste für meine Kinder zu erreichen, für meinen Ehepartner, für meine Familie. Der schwäbische Volksmund, wie ich durch meine Familie über Julia kennengelernt habe, sagt: Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Schaffe, schaffe, Häusle bauen. Und das ist oft das, was uns prägt, was uns versuchen wir vorzugehen: Ey, meine Familie, mein Haus, mein Beruf, alles versuche ich zu managen. Und was auch eine Herausforderung darstellt, ja, ein Kampf manchmal, das zu sagen zu können: Ey, ich bin derjenige, ich mache. Und da gibt es viele Bereiche, wo Gott uns einlädt und sagt: Ich schenke dir vieles. Ich schenke dir ganz, ganz viel. Ich möchte Herr in deinem Leben sein. Bist du bereit, dass ich Herr sein darf in deinem Leben, auch über dein Haus, über deinen Antrieb, wo du stark sein möchtest, wo du schaffen möchtest? Ich merke gerade selber auch zum Beispiel, gerade das Thema Haus ist für mich so ein Punkt, wo ich immer wieder tendiere, ganz menschlich unterwegs zu sein und nicht auf Gott zu schauen. Wir haben bei uns ultra viel Schimmelprobleme, eine ganze Wohnung. Ich habe gestern wieder stundenlang damit verbracht, ganz viel Schimmel bei uns zu entfernen. Und das ist so eine Tatsache, wo ich merke, das greift nach meinem Herzen. Das will mich total frustriert. Das fordert meinen Frust heraus, meine Geduld. Es gibt an vielen anderen Punkten, gerade bei diesem Punkt Haus, wo wohnen wir, wo leben wir, ist das gut für meine Familie? So viele Angriffspunkte in meinem Leben, wo ich immer wieder merke, vertraue ich Gott auch in so einem Bereich in meinem Alltag zu, dass er es gut mit mir meint und dass er gute Wege hat und ich mich nicht darum abrückern muss, schlecht schlafen muss, noch nachts darum kümmern muss und versuchen, irgendwie das Beste zu erreichen? Das ist für mich ein Punkt, wo ich es Gott immer wieder neu hingeben möchte und sage: Gott, ich möchte dir vertrauen, dass du es gut meinst. Du weißt um die Umstände, du weißt um meine Ungeduld. Ich möchte dir vertrauen, dass du es gut meinst, dass du zu deiner Zeit Lösungen schaffst, dass es mir nicht zum Nachteil gereicht, sondern dass du nur Gutes für mich im Sinn hast. Was wäre, wenn du ihm ganz neu erlauben würdest, in mein Leben, in deinen Alltag, in deine Situation hinein zu sprechen? Und ich möchte zum Abschluss beten. Ich möchte dich einladen, dass du die Augen schließt. Und ich möchte beten, einfach nochmal ganz neu in meinem Gebet mein Leben Jesus hingeben. Und ich lade dich ein, wenn du das auch möchtest, wenn du dich ganz neu Jesus hingeben möchtest, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, dann fühle dich auch frei, einfach als Zeichen dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort, das du von Anfang an in dieser Weltgeschichte geprägt hast, Herr, dass du es gut meinst, Herr. Herr, ich bete, dass alle Lügen weichen müssen, die das Gegenteil in mir und in uns einprägen möchten, uns einflüchtern möchten, dass du es nicht gut meinen könntest. Jesus, ich bekenne, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder. Ich brauche Erlösung, Herr. Ich brauche dein Werk der Erlösung. Ich brauche es, dass Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist, stellvertretend, zur Vergebung meiner Schuld, Herr. Und ich danke dir dafür. Ich glaube, Jesus Christus, dass du der verheißene Messias bist und dass du ja dem Tod, dem Satan, alle Macht genommen hast. Hab Dank, dass ich dein Kind sein darf, Herr. Herr, ich gebe dir mein Leben, meinen Alltag ganz neu hin. Herr, du weißt, worin ich kämpfe, wo hier jeder Einzelne steht und kämpft, Herr, um selber was zu schaffen, Herr. Und ich bitte dich, dass wir dir ganz neu begegnen können, Mut und Hoffnung schöpfen können, ganz neu entscheiden können, Herr, in diesem Bereich meines Lebens, was immer das auch bei uns ist, möchte ich dich ganz neu bekennen. Möchte ich meine Sorgen auf dich werfen, nicht in meiner Kraft, sondern in deiner Kraft unterwegs sein, Herr. Hilf mir, auf dich zu schauen, Herr. Hab Dank, guter Gott, dass du gekommen bist in die Welt, dass du derjenige bist, der der Schlange den Kopf zertreten hat, dass du der verheißene Messias, dass du König bist. Herr, und ich lade dich ein, sei du König in meinem Leben, in meinem Herzen. Ich möchte dir alle Bereiche meines Herzens hinhalten. Hab Dank, guter Gott. Amen.